Deutschlandfunk Interview.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Die Corona-Krise, die mittlerweile die Menschen weltweit trifft, schreibt bei allem Leid auch schöne Geschichten. Über viele von ihnen von Solidarität und Dankbarkeit wird in diesen Tagen berichtet. Heute ist eine weitere kleine Nachricht über das Engagement im Kampf gegen das Virus dazugekommen. Auf eine Stellenausschreibung des Robert-Koch-Instituts, bei der es darum geht, durch telefonische Befragungen im Kampf gegen das Virus zu helfen, haben sich 11.000 Bewerber gemeldet. Laut Bundesverwaltungsamt hat es noch nie so einen Andrang auf eine Stelle gegeben. Damit zu den Nachrichten des Tages, die wir mit unseren üblichen Maßstäben von Relevanz zusammengetragen haben, und die sind leider nicht so gut. Fast alles dreht sich um die Corona-Epidemie. In Deutschland steigt die Zahl der Infizierten weiter und die Politik versucht, in sämtlichen betroffenen Bereichen gegenzusteuern. Dabei entscheiden die Bundesländer immer noch unterschiedlich, wenn es um die Details der Maßnahmen geht. Nordrhein-Westfalen will jetzt mit einem Bußgeldkatalog dagegen vorgehen, wenn die Regeln zum Kontaktverbot gebrochen werden. Was er davon hält, das fragen wir Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Das Internationale Olympische Komitee verschiebt die Olympischen Spiele von diesem Sommer auf das nächste Jahr. Und wir erinnern an einen der Erschaffer von Asterix und Obelix. Albert Uderzo ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Ausbreitung des Coronavirus betrifft immer mehr Menschen und greift in immer mehr Lebensbereiche ein. Die Politik kämpft deshalb an vielen Fronten. Für die Ankurbelung der Wirtschaft werden Milliarden locker gemacht, die Krankenhäuser sollen entlastet werden. Alles muss im Eiltempo gehen. Frank Capellan berichtet über einen weiteren atemlosen Tag in Berlin.
Dass es mit Klatschen, Transparenten und warmen Worten nicht getan sein könnte, ahnt mittlerweile so mancher Politiker. Über eine Gefahrenzulage für Pflegekräfte auf Corona-Stationen wird diskutiert. So weit will der bayerische Ministerpräsident noch nicht gehen. Immerhin aber kündigt Markus Söder ein kleines Zeichen der Anerkennung an.
Deswegen wird ab April der Freistaat Bayern die kompletten Kosten übernehmen. Für Essen und Getränke, und zwar für Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, in den Behinderteneinrichtungen.
Deutschland hilft inzwischen weiteren Erkrankten aus Italien. Nach Baden-Württemberg nahm Sachsen Infizierte auf. 8 Patienten trafen in der vergangenen Nacht auf dem Flughafen Leipzig ein. Bayern und Nordrhein-Westfalen wollen folgen. Solange es in deutschen Krankenhäusern ausreichend Kapazitäten gibt, sollen Menschen eingeflogen werden. Hierzulande gilt die größte Sorge weiter der Ausstattung mit Schutzkleidung. 6 Millionen für Deutschland bestimmte Atemschutzmasken sind in der vergangenen Woche auf einem Flughafen in Kenia verschwunden. Finanzieller Schaden sei nicht entstanden, bekräftigt das Bundesverteidigungsministerium. Aber die fehlende Lieferung bringt Experten in Sorge.
Es gilt nach wie vor Alarmstufe Rot,
bekräftigt Winfried Kretschmann. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident verweist auf die Infektionen in Deutschland, mittlerweile mehr als 30.000.
Obwohl wir jetzt drastische Maßnahmen ergriffen haben, steigen die Zahlen noch stark.
Was die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie angeht, gibt es immerhin auch beruhigende Worte. Lars Feld, neuer Vorsitzender der Wirtschaftsweisen, setzt nach einem steilen Rückgang der Wirtschaftsleistung auf eine ebenso steile Erholung. Wenn der Shutdown 7 Wochen andauert und die Erholung 5 Wochen, dann landen wir etwa in der Größenordnung des Einbruchs, den wir in der Finanzkrise hatten, meint der Forscher.
Die ganz pessimistischen Szenarien, die in zweistellige Bereiche gehen, die schließen der gegenwärtigen Sachverständigen halt aus.
Feld lobt in einer Skype-Konferenz mit dem Wirtschaftsminister die Maßnahmen der Bundesregierung. Christdemokrat Peter Altmaier macht den vielen Kleinunternehmern Mut. Über die Länder soll schnell Geld fließen. 9.000 Euro für Kleinstbetriebe, 15.000 Euro für solche ab 10 Beschäftigten.
Wir werden alles tun, damit spätestens bis zur Mitte der nächsten Woche in allen Bundesländern klar ist, welche Behörde zahlt das Geld aus, wohin muss man sich wenden.
Wer als Angestellter in Kurzarbeit gehen muss, soll Zuverdienstmöglichkeiten in anderen Branchen erhalten, erklärt Arbeitsminister Hubertus Heil im Sender NTV. Viele Beschäftigte sind schon jetzt auf Null, meint der Sozialdemokrat. Die aber brauchen wir anderswo.
Da ist eine Wäscherei, die jetzt keine Aufträge hat. Aber wir brauchen Leute in der Wäscherei im Krankenhaus. Und man kann bis zu 100% des vorigen Lohns zuverdienen, ohne dass das Kurzarbeitergeld gekürzt wird. Weil wir jetzt Leute brauchen in der Logistik, in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen.
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber können zudem bis Mai gestundet werden, wenn sich Betriebe wegen der Corona-Krise in einer Notlage befinden.
Frank Capellan berichtete aus Berlin. Null Toleranz gegen Rechtsbruch, das kündigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet vor kurzem an. In normalen Zeiten würde man da an schwere Kriminaldelikte denken, aber in Corona-Zeiten sind damit die Regeln gemeint, die das Bundesland im Kampf gegen die Pandemie eingeführt hat. Und wenn die gebrochen werden, dann wird dagegen in NRW jetzt anhand eines Bußgeldkataloges vorgegangen. Wer zum Beispiel weiterhin ein Restaurant betreibt, muss mit einer Strafe von 4.000 Euro rechnen. Wenn sich auf öffentlichen Plätzen mehr als zwei Personen treffen, droht ihnen ein Bußgeld von 200 Euro. Beim gemeinsamen Picknick oder Grillen muss jeder, der dabei erwischt wird, 250 Euro zahlen. Ich kann darüber jetzt sprechen mit Jörg Radek. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Guten Abend, Herr Radek.
Guten Abend.
Dieser Bußgeldkatalog in NRW, ist das eine gute Idee?
Ich halte es für eine angemessene Reaktion auf eine unsichtbare Gefahr, die die Menschen verunsichert. Und ich denke, dass wir damit versuchen, zwei Dinge zu erreichen. Und zwar, dass wir das öffentliche Leben so organisieren, dass wir die körperliche Unversehrtheit der Einzelnen gewährleisten können. Und dem dient dieser Katalog.
Jetzt ist es aber so, dass wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass die meisten Menschen sich ja doch an die Regeln halten. Also ist das nicht etwas übertrieben, jetzt mit so scharfer Linie vorzugehen?
Also wenn ich die Argumentationslinie der letzten Tage verfolgt habe, stand immer auch am Ende, dass wir eine Strafe ankündigen müssen. Und ich glaube, die Menschen müssen auch wissen, wie konkret diese Strafe ist. Denn das ist eine Erfahrung, die meine Kollegen gemacht haben. Ja, die überwiegende Mehrheit zeigt sich vernünftig, aber es gibt ja noch einige Unbelehrbare und denen muss bereits schon durch das Strafmaß klar sein, dass wir nicht gewillt sind, die Gefahr, die von ihnen ausgeht, durch ihr Verhalten, dass wir das zu dulden.
Das heißt, Sie würden sagen, Herr Radek, das erleichtert Ihre Arbeit bei der Polizei?
Also es erleichtert uns, dass wir jetzt einen klaren Rahmen haben. Ich wünschte mir, dass jetzt auch in anderen Ländern, und da streite ich mich jetzt nicht über die Höhe von Strafen, sondern dass wir ganz konkret auch das, was die Kanzlerin am Sonntag als Regeln ausgegeben hat, dass das auch in Verordnungen und Verfügungen umgesetzt wird.
Das ist ja bisher noch nicht so. Die anderen Bundesländer bleiben bisher bei ihren Strafkatalogen für Ordnungswidrigkeiten. Was bringt das dann, wenn das in einem Land jetzt wie in Nordrhein-Westfalen so spezifiziert wird, aber die anderen nicht mitmachen?
Also die Grundlage ist ja das Infektionsschutzgesetz und bereits das Infektionsschutzgesetz sieht ja schon Bußgeld und Haftstrafen vor. Ich denke, dass das eine Übersetzung ist auf eine Landesebene. Was ich nicht möchte, ist, dass wir jetzt in einen föderalen Wettbewerb einsteigen. Das wäre eher politisch motiviert, sondern die Ministerpräsidenten müssen begreifen, dass sie jetzt die Chefs der Verwaltung sind und dann müssen sie eine klare Ansage schaffen für ihre Verwaltungsbehörden und dass wir auch als Polizei das nach außen hin transparent umsetzen können.
Wie ist es dann in der Praxis umzusetzen für Sie? Vielleicht können Sie uns das konkret schildern an den Situationen, die Ihre Kollegen tagtäglich antreffen.
Nehmen wir das klassische Beispiel der letzten Tage. Wir haben schönes Wetter, die Menschen sind versucht, sich im öffentlichen Park zu treffen und zusammenzusitzen. Da wird natürlich zunächst erstmal auf diese Menschengruppe zugegangen, zwar mit einem bestimmten, aber höflichen Ton darauf hingewiesen, dass diese Gruppe sich jetzt bitte auflösen möge, weil es gegen die Kontaktauflagen verstößt. Das wird zunächst erstmal in einer, wie gesagt, in einer sehr ruhigen Sprache zu verstehen sein. Aber wir werden dann auch natürlich bei Wiederholungen, wenn wir sie wieder antreffen, wenn wir die Personalien überprüft haben, dann wird es natürlich auch eine Ansage geben hinsichtlich einer Ordnungswidrigkeit und hinsicht von Bußgeldern.
Wie fallen denn die Reaktionen der Angesprochenen bisher vor allem aus?
Also das ist überraschend vielleicht einerseits, weil wir in der Vergangenheit in Vorpandemiezeiten immer darüber auch als Polizei geklagt haben, dass wir einen Autoritätsverlust haben oder dass es also auch bei Durchsetzung von Maßnahmen Widerstandshandlung gab. Das stellen wir zum Glück nicht fest, sondern die erste Ansprache wird sehr vernünftig, sehr verstandsorientiert aufgenommen, so dass es bisher zu weiteren Schritten, soweit es meine Kenntnis ist, noch nicht gekommen ist.
Jetzt haben Sie gerade selber schon den föderalen Flickenteppich angesprochen. Wie schwierig macht es der für die Polizei?
Schwierig wird es für die Polizei an der Stelle, wenn wir Unterschiede erklären müssen, die eigentlich von der Verwaltungsspitze erklärt werden können. Wenn das Handeln in Nordrhein-Westfalen diesen Katalog erforderlich macht, dann muss das durch die Ministerpräsidenten passieren. Und wenn er meint, das ist besonders für Nordrhein-Westfalen der Fall, dann muss man das auch klar und deutlich ansprechen. Wenn ein anderer Ministerpräsident dem folgt, ist das nur richtig. Er muss ihm nicht im Punkt und Komma folgen, aber er muss genau diese klare Haltung einnehmen. Ich bin ein glühender Verfechter unseres föderalen Systems, weil Polizei auch Ländersache ist. Und aus guten historischen Gründen haben wir keine Zentralgewalt in Deutschland. Deswegen hat die Kanzlerin ja auch am Sonntag nicht mehr von Empfehlungen gesprochen, sondern von Regeln gesprochen, auf die man sich verständigt hätte. Und jetzt ist es an der Zeit, dass die von der Verwaltung klar formuliert werden. Und dann können wir auch als Polizei ganz klar handeln.
Herr Radek, jetzt haben Sie in Ihrer Position auch die Bundespolizei im Blick. Und die ist im Moment auch im Einsatz an den Grenzen und an den Flughäfen. Wie ist die Situation da aus Ihrer Perspektive in den vergangenen Tagen?
Also ich denke, dass wir hier ein gutes Beispiel haben für einen verständnisvollen Umgang mit den Regeln, die wir uns als Staat gegeben haben. Wir haben eine Wiedereinführung der Grenzkontrollen. Hier gab es die besondere Problemstellung mit den Berufspendlern. Auch hier haben wir verhältnismäßig reagiert. Natürlich nicht am ersten Tag bereits schon Zurückweisungen vorgenommen, wenn jemand also seinen Arbeitsplatz aufgesucht hat oder aufsuchen wollte, sondern wir haben ihm Gelegenheit gegeben, seine Arbeitsbescheinigung zu holen. Das hat natürlich dann im Zuge der Zeit dann abgenommen und mir sind jetzt keine großen Widerstände bekannt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine herausfordernde Aufgabe für die Kollegen an den Grenzen, weil natürlich die Grenzbevölkerung mit solchen Kontrollen in den vergangenen Jahren glücklicherweise nicht konfrontiert war.
Und es sind ja eine ganze Menge neue Herausforderungen für die Polizei im Moment zu stemmen. Ist das zu stemmen für Sie oder kommen Sie da langsam an die Grenzen der Kapazität?
Wir organisieren uns als Polizei um diese Aufgaben zu stemmen. Es gibt Bundesländer, die haben ihre Ausbildung eingestellt. Somit wurde wieder Personal frei für die operative Arbeit. Wir organisieren die Stabsarbeit um. Wir orientieren uns da ganz stark an den Pandemieplänen, die die Behörden haben. Aber ich sage auch klar und deutlich, beispielsweise solche Zusammenkünfte wie der EU-China-Gipfel, wo 27 Staatschefs aus Europa und aus China sich in Leipzig treffen wollen, die können wir nicht stemmen. Und deswegen ist auch unsere Forderung, dass so eine Zusammenkunft abgesagt werden muss. Man kann sich über Videokonferenzen verständigen, wenn man ein internationales Netzwerk braucht. Aber das wäre nicht mehr zu stemmen von uns.
Sagt Jörg Radek. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Herr Radek, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ungewöhnliche Zeiten brauchen ungewöhnliche Maßnahmen und auch für die Politik ist in diesen Tagen vieles neu. Vieles, das entschieden wird im Kampf gegen die Ausbreitung von Corona, muss schnell beschlossen werden. Für politische Diskussionen, die sonst so weitreichenden Änderungen wie Kontaktverboten vorausgehen, bleibt kaum Zeit. Opposition und Regierung ziehen plötzlich an einem Strang. Und dann sind da ja noch die ganz praktischen Fragen. Wie können die Abgeordneten im Bundestag, wo man sonst eng aneinander sitzt, die so wichtige Distanz halten. Katharina Hamburger berichtet über den Bundestag in der Corona-Pandemie.
Normalerweise drängen sich am Dienstag in Sitzungswochen Journalisten und Abgeordnete auf der Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes, bevor die Fraktionen zu ihren Sitzungen zusammenkommen. Heute hingegen Sicherheitsabstand vor, aber auch in den Fraktionsräumen.
Wir tagen nicht nur in diesem großen Fraktionssaal, sondern wir übertragen auch in andere Räume, wo Abgeordnete sind, die Fraktionssitzung.
Sagt Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef, kurz vor der Sitzung der Sozialdemokraten. Heute wurde in allen Fraktionen über die morgige Plenarsitzung des Bundestages gesprochen. Dort soll im Eilverfahren eine Reihe von Gesetzen beschlossen werden, die vor allem im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Corona stehen. Unter anderem will der Bundestag die epidemische Notlage ausrufen. Der Bundesrat muss dem am Freitag noch zustimmen. Durch dieses Gesetz werden dem Bundesgesundheitsministerium weitreichende Kompetenzen eingeräumt, um die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems sicherzustellen. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, betonte jedoch, warum es seiner und auch anderen Fraktionen wichtig ist, dass diese Notlage nicht von der Bundesregierung ausgerufen wird.
Würde die Regierung alleine entscheiden, wann die epidemische Notlage, so nennt das Gesetz, diesen Ausnahmezustand beginnt, und wenn die Regierung allein entscheiden würde, wann sie endet, dann wäre für diese Notlage ein Stück Gewaltenteilung aufgehoben.
Alle damit verbundenen Maßnahmen und Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes sind auf ein Jahr beschränkt. Die Zeit bis dahin soll genutzt werden, um sich auf dauerhafte Änderungen zu einigen. Für dieses Gesetz würde morgen auch die einfache Mehrheit reichen. Allerdings muss der Bundestag auch über die Aussetzung der Schuldenbremse abstimmen, um eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro zu ermöglichen. Dafür braucht es die sogenannte Kanzlermehrheit, sprich, es muss die Hälfte aller Abgeordneten zustimmen, also 355. Um diese Mehrheit auch zu bekommen, haben Union und SPD alle Abgeordneten, die nicht in Quarantäne oder selbst infiziert sind oder zu einer Risikogruppe gehören, aufgefordert zu kommen. Man hat sich auch mit der Opposition abgestimmt. Teile haben bereits ihre Zustimmung signalisiert, unter anderem die FDP und die Grünen.
Bei all diesen Fragen ist völlig klar, wir werden der Schuldenbremseaufhebung zustimmen. Das geht gar nicht anders in dieser Situation.
So Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Auch die Linke zeigt sich nicht ganz abgeneigt zuzustimmen, gibt allerdings auch zu bedenken, dass möglicherweise die Summe der Hilfen nicht reichen könnte. Ob die AfD zustimmen will, ist noch offen. Sie will allerdings Stand heute wohl die Änderung der Geschäftsordnung mittragen. Temporär soll die Beschlussfähigkeit des Bundestages von 50% auf 25% der Abgeordneten herabgesetzt werden. Die Abstimmung zur Schuldenbremse morgen soll namentlich stattfinden. Damit dabei auch ein Sicherheitsabstand möglich ist, sollen die Wahlurnen nicht wie sonst im Plenarsaal, sondern weit voneinander entfernt auf den Fluren aufgestellt und die Abstimmung zeitlich gestreckt werden.
Aus Berlin berichtete Katharina Hamberger. Großbritannien fuhr bisher in der Corona-Epidemie einen recht laxen Kurs. Jetzt aber hat die Regierung eine rigorose Kehrtwende hingelegt. Friedbert Meurer aus London.
Es waren Bilder vom Wochenende, die die britische Regierung umschwenken ließen. Scharen von Wochenendtouristen waren bei strahlenblauem Himmel an den Stränden in Südengland und Wales angefallen. Das ist jetzt vorbei. Alle Britinnen und Briten, verkündete Premierminister Boris Johnson gestern am späten Abend im Fernsehen, dürfen nur noch in dringenden Fällen ihr Haus verlassen.
I urge you, at this moment of national emergency.
Ich fordere Sie angesichts eines nationalen Notstands auf. Bleiben Sie zu Hause und retten Sie Menschenleben.
To stay at home and save lives.
In Großbritannien darf man jetzt nur noch das Haus verlassen, um Lebensmittel einzukaufen und um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Einmal täglich ist ein Spaziergang im Park erlaubt. Boris Johnson reagierte damit auf den wachsenden Druck in Großbritannien, endlich einen harten und klaren Kurs zu fahren. Die Opposition hat er damit an seiner Seite. Der Premierminister hat recht damit, dass man zu Hause bleiben soll, so Jonathan Ashworth von Labour. Aber wer darf denn genau zur Arbeit gehen? Wer ist unabdingbar? Das bringt unser Leben in Gefahr. Heute Morgen in der Rush Hour waren einige U-Bahnen in London voll besetzt. Die Passagiere drängten sich dicht an dicht. Nicht nur Krankenschwestern und Ärzte fuhren zur Arbeit, sondern auch zum Beispiel Bauarbeiter. Bürgermeister Sadiq Khan hält das für falsch.
I was overruled by the Prime Minister.
Ich wurde vom Premierminister überstimmt. Er meint, für Bauarbeiter sei der Arbeitsplatz sicher. Ich habe selbst auf Baustellen gearbeitet. Anzunehmen, sie könnten 2 Meter Abstand voneinander einhalten, finde ich erstaunlich. Doch die Mehrheit der Briten hält die neuen Maßnahmen jetzt für klar und eindeutig. Sie sind zwar keine strikten Ausgangssperren, aber man muss damit rechnen, zum Beispiel von der Polizei angehalten zu werden. Martin Hewitt, ein Sprecher der Polizei. Wenn es Leute gibt, die trotz einer Warnung nicht einsichtig sind, dann gibt es ein Bußgeld und notfalls ein Strafverfahren. Das ist per Gesetz jetzt geklärt. Das Corona-Gesetz wurde gestern im Eilverfahren im britischen Unterhaus beschlossen und sieht Strafen ab 30 Pfund aufwärts vor. Unter Hochdruck werden auch die Vorbereitungen in den britischen Krankenhäusern vorangetrieben. Militärlastwagen bringen Schutzkleidung für Ärzte und Krankenschwestern. Das Excel-Kongresszentrum im Londoner Osten wird zu einem Feldlazarett umgebaut. Großbritannien bereitet sich jetzt mit Macht auf eine Welle von Corona-Erkrankten vor.
Friedbert Meurer berichtete. Auch die EU-Institutionen und Gremien sind im Krisenmodus wegen Corona. Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Krise haben die EU-Finanzminister allerdings bei Gesprächen heute noch keine weiteren Instrumente vereinbart. Peter Kapern berichtet.
Alle Mitgliedstaaten der Eurogruppe werden von der Corona-Krise wirtschaftlich gleichermaßen auf das Schwerste gebeutelt. Aber deswegen herrscht längst noch keine Einigkeit darüber, welches die nächsten gemeinsamen Schritte sein sollen, um zu verhindern, dass aus der Corona-Krise eine neue Finanzkrise wird. Die Finanzminister der Euro-Länder konnten sich am Abend jedenfalls nicht darauf verständigen, welche Vorschläge sie den Staats- und Regierungschefs unterbreiten wollen, die sich am Donnerstag zu einem Videogipfel versammeln. Immerhin schälen sich einige Instrumente heraus, die in Kürze aus dem Arsenal der Möglichkeiten herausgeholt werden könnten. Eines davon trägt den Namen ECCL. Dabei handelt es sich um prophylaktische Kreditlinien des Euro-Rettungsschirms ESM.
This would provide an additional line of defense for the euro and work as an insurance to protect us against this unfolding crisis.
Diese Kreditlinien, erläuterte Euro-Gruppenchef Mario Centeno, stellten eine weitere Verteidigungslinie für den Euro dar, die uns alle wie eine Versicherung in dieser sich ausweitenden Krise schützt. Konkret geht es darum, sich die 410 Milliarden Euro, über die der ESM verfügt, zunutze zu machen. Jedem Euroland könnte ein vorsorglicher Kredit in Höhe von 2% seines Bruttosozialprodukts zugesichert werden, um den Märkten zu signalisieren, dass kein Mitgliedstaat in Zahlungsschwierigkeiten geraten kann. Allerdings müsste dann jedes Land für sich entscheiden, ob es die Kreditlinie nutzt oder nicht. Die Auflagen dafür, so Centeno, müssten aber der Tatsache Rechnung tragen, dass die Corona-Krise ein externer, also nicht selbstverschuldeter Wirtschaftsschock sei. Soll heißen, kein Land, das den Kredit in Anspruch nimmt, soll gezwungen werden, in die Krise auch noch hineinzusparen. Bevor aber so ein ECCL-Programm gestartet werden kann, müssten noch Details geklärt werden, sagte Centeno weiter. Eine weitere Idee der Finanzminister dreht sich um den Artikel 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Da ist festgehalten, dass ein Land, das durch eine Naturkatastrophe oder andere externe Ereignisse in Schwierigkeiten gerät, aus dem Budget der EU unterstützt werden kann. Die Kommission müsse aber erst noch prüfen, ob dies im Rahmen des am Jahresende auslaufenden Finanzrahmens der EU gedeckt sei, so Haushaltskommissar Paolo Gentiloni nach der Konferenz der Finanzminister. Anders ausgedrückt, es ist unklar, ob für solche Hilfen überhaupt noch Geld da ist. Noch geringere Chancen auf Realisierung scheinen die in den letzten Tagen diskutierten Corona-Bonds zu haben, gemeinsam von den Euro-Ländern herausgegebene Schuldscheine, die den Vorteil hätten, dass die Euro-Länder mit der höchsten Gesamtverschuldung von niedrigsten Zinssätzen profitieren könnten, die bislang nur die Euro-Länder mit bester Bonität, wie Deutschland etwa, bekommen. In Deutschland, aber auch in anderen nordeuropäischen Euro-Ländern gibt es jedoch massiven Widerstand gegen diese Form der Schuldenvergemeinschaftung. Dennoch wollte Mario Centeno das Thema noch nicht gänzlich zu den Akten legen. Wenn sich diese Krise weiter ausweitet, dann müssen wir neue Wege gehen, um darauf zu antworten. Darauf haben wir uns festgelegt.
This is our commitment.
Gut möglich also, dass die Debatte um die Corona-Bonds zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufflammt.
Aus Brüssel der Bericht von Peter Kapern. Die Corona-Epidemie schafft historische Entscheidungen. Japans Ministerpräsident Abe machte jetzt den Weg frei für die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio. Olympia soll nun 2021 stattfinden. Bastian Rode berichtet.
Hängepartie, Hinhaltetaktik. Die Kritik war groß, nachdem das Internationale Olympische Komitee vorgestern mitgeteilt hatte, es wolle sich noch bis zu 4 Wochen Zeit lassen, um über eine Verschiebung der Sommerspiele zu entscheiden. Jetzt steht fest, Olympia und Paralympics finden nicht 2020, sondern 2021 statt. IOC-Präsident Thomas Bach.
Die Olympischen Spiele sind das komplexeste Ereignis auf diesem Planeten. Hier geht es darum, 11.000 Athleten aus 206 nationalen olympischen Komitees zusammenzubringen. Hier sind Tausende von Fragen zu klären und ist die Kooperationsbereitschaft von unzählig vielen Partnern erforderlich, um dieses Puzzle wieder zusammenzusetzen. Und das haben wir heute mit dieser Entscheidung begonnen.
Der Deutsche Olympische Sportbund hatte die abwartende Linie des IOC zunächst unterstützt, hatte dann aber in den zunehmend lauter werdenden Chor der Kritiker eingestimmt. Die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker hält die Verlegung der Sommerspiele für richtig, spricht aber von vielen offenen Fragen.
Wie gehen wir mit den Qualifizierungen um, die schon erreicht worden sind? Wann sind die Athletinnen und Athleten überhaupt wieder in der Lage, unter bestmöglichen Bedingungen zu trainieren? Was bedeutet das jetzt für die Lebensplanung der Athletinnen und Athleten, die alles Richtung Tokio 2020 ausgerichtet haben?
Fragen, die sich auch stellen für Max Hartung, den Präsidenten der Interessenvertretung Athleten Deutschland. Auch die hatte Druck gemacht auf das IOC, insbesondere Hartung persönlich. Der Fechter hatte öffentlich mitgeteilt, trotz bereits gelungener Qualifikation nicht an den Spielen teilzunehmen, sollten sie wie geplant diesen Sommer stattfinden.
Am Ende geht es ja darum, uns allen die Pandemie möglichst einzudämmen und dazu beizutragen. Ich finde aber schon, dass man sagen kann, dass man hier gesehen hat, dass es eine Stimme der Athleten gibt, auch weltweit, und dass die sicherlich auch mit Einfluss genommen hat auf diese IOC-Entscheidung.
Das ist eine, auf die Athleten wirklich sehr lange auch schon gewartet haben. Wir haben gemeinsam Meinungen geformt und die Meinungen wurden erhört. Und was mich besonders freut, ist, dass man auf 2021 verschiebt und nicht ins späte 2020. Das bietet uns als Athleten A, Planungssicherheit. Und B, bietet es aus meiner Sicht auch in Bezug auf das Coronavirus maximale Sicherheit.
Ergänzt Thomas Röhler, Speerwurf-Olympiasieger und Athletensprecher im Weltleichtathletikverband. Auch die Welt-Anti-Doping-Agentur begrüßt die Verschiebung der Sommerspiele. Schließlich führt die Corona-Pandemie dazu, dass etliche Dopingtests gerade nicht stattfinden oder nicht ausgewertet werden können. Erstmals in ihrer Geschichte werden nun Olympische Spiele verschoben und Corona bringt den eng getakteten Sportkalender weiter durcheinander. Das gilt auch für die Fußball-Bundesliga. Heute hat sich das Präsidium der DFL dafür ausgesprochen, den Spielbetrieb in Liga 1 und 2 weiter auszusetzen, bis mindestens zum 30. April.
Bastian Rude berichtete. In den USA wird debattiert, ob Arbeitsplätze wichtiger sind als der Schutz vor Corona. US-Präsident Trump will Beschränkungen bald aufheben. Thorsten Teichmann.
Er hätte es gern, dass die US-Wirtschaft wieder zu Ostern anläuft, sagte US-Präsident Donald Trump im Fernsehsender Fox News. Das Land zu Ostern wieder für Geschäfte öffnen, warum sollte das nicht möglich sein, fragte Trump den Moderator. Die Behandlung sei derzeit schrecklicher als das Problem, so der Präsident. Seiner Meinung nach werden mehr Menschen sterben, wenn die Wirtschaft nicht wieder anspringt. Seit gestern geht es in den USA um die Frage, ob Arbeitsplätze wichtiger sind als der strenge Schutz gegen das Coronavirus. Dabei ist völlig unklar, ob der Osterwunsch des Präsidenten mit dem Krisenstab im Weißen Haus abgestimmt ist. Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus steigt in den USA derzeit steil an. Bundesstaaten wie Kalifornien und New York haben die Bewegungsfreiheit der Bewohner deshalb eingeschränkt. Schulen sind vielerorts geschlossen, Restaurants, Parks, Geschäfte und Unternehmen auch. Das Weiße Haus fordert alle Amerikaner auf, direkte Kontakte einzuschränken. Der Sanitätsinspekteur der Vereinigten Staaten Jerome Adams sagt im gleichen Interview, man werde am Ende der gegenwärtigen Periode sozialer Zurückhaltung die Lage bewerten. Und aus seiner bisherigen Erfahrung als Mitglied des Krisenstabs werde der Präsident eine angemessene Entscheidung auf Grundlage von Daten treffen.
Indiens Premierminister Modi hat wegen des Coronavirus eine landesweite Ausgangssperre bis Mitte April verkündet. Damit müssen 1,3 Milliarden Menschen in dem Land zu Hause bleiben. Bernd Muschborowska.
Die gesamte Bevölkerung Indiens steht vorerst unter Hausarrest. Für die nächsten 21 Tage gelte eine landesweite Ausgangssperre, sagte Premierminister Narendra Modi in einer Fernsehansprache. Soziale Distanz sei die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavirus in Indien zu stoppen, so der Regierungschef. Ohne diese drastische Maßnahme werde sich das Virus Covid-19 wie ein Buschfeuer ausbreiten. In Indien gibt es inzwischen offiziell mehr als 500 Corona-Fälle. 10 Menschen sind infolge der Infektion gestorben. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen und dass eine dramatische Ausbreitung des Virus auf dem indischen Subkontinent unmittelbar bevorsteht. Vor allem für die Ärmsten der Armen der rund 1,3 Milliarden Inder ist es besonders schwer, durch mehr Hygiene und soziale Distanz die Ausbreitung des Virus Covid-19 zu bremsen. In vielen Slumgebieten gibt es nicht mal frisches Wasser, um sich die Hände zu waschen.
Das Oberlandesgericht Dresden hat die 8 Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe Revolution Chemnitz zu Haftstrafen verurteilt. Bastian Brandau.
Alle 8 Angeklagten seien der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig, so das Oberlandesgericht Dresden.
einige außerdem des schweren Landfriedensbruchs und einer der gefährlichen Körperverletzungen. 5 Jahre und 6 Monate Haft für den mutmaßlichen Rädelsführer, dem auch die Gründung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird. Die weiteren Angeklagten erhalten Haftstrafen zwischen 3 Jahren und 6 Monaten. Die geringste verhängte Strafe sind 2 Jahre und 3 Monate. Der Generalbundesanwalt hatte den Männern vorgeworfen, in einer Chatgruppe im September 2018 Gewaltfantasien und Umsturzpläne ausgetauscht zu haben. Eine Aktion soll für den 3. Oktober 2018 in Berlin geplant gewesen sein. In einer Art Probelauf hatten einige der angeklagten Menschen in einem Chemnitzer Park angegriffen. Hintergrund waren die Ausschreitungen und Demonstrationen in Chemnitz nach dem Tod eines Mannes auf dem Stadtfest. Diese Ereignisse in Chemnitz seien aber für die überzeugten Neonazis nur ein Anlass gewesen, um loszulegen, so das Gericht in seiner Begründung. Aus den Plänen in der Chatgruppe habe sich ein reales Gefahrenpotenzial ergeben. Nur der schnelle Zugriff der Behörden, die Gruppe existierte nur wenige Tage, habe Schlimmeres verhindert. Die Verteidigung hatte argumentiert, dass die Angeklagten keineswegs eine Revolution geplant hätten, vielmehr habe es sich um Gerede gehandelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verhandlung fand unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in einem Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts statt. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus war die Zahl der Zuschauerplätze begrenzt.
Und den Tag an der Börse fasst Dorothee Holz zusammen.
Die Euro-Wirtschaft ist auf Talfahrt. Der Einbruch erfolgt in einem beispiellosen Tempo. Die Corona-Pandemie macht vor allem Dienstleistern zu schaffen. Der Einkaufsmanager-Index für diesen Bereich ist in der Eurozone auf ein Rekordtief von gut 28 Punkten gefallen. Erst bei 50 Punkten spricht man von einem Wachstum. Ähnlich das Bild in den USA. Experten gehen davon aus, dass sich die US-Wirtschaft schon in einer Rezession befindet, die Lage noch schlimmer werden kann. Trotzdem gab es an den Finanzmärkten einen Höhenflug, den man lange nicht gesehen hat. Der DAX schoss um 11% nach oben. Das ist der größte Tagesgewinn seit 2008. Der DAX schloss bei 9.700 Punkten. Ähnlich das Bild an den anderen europäischen Börsen. Auch die italienische und die spanische Börse hoben kräftig ab, obwohl sich dort das Coronavirus weiter rasant verbreitet und die Zahl der Toten dramatisch steigt. An den Finanzmärkten steigt aber die Hoffnung, dass die billionenschweren Rettungspakete von Notenbanken und Staaten gleichermaßen das Schlimmste abfedern werden. Doch alles hängt davon ab, wie lange die Wirtschaft noch stillsteht. Allein VW schickt 80.000 Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit. Die internationalen Fluggesellschaften befinden sich nach Angaben des Dachverbands in der schlimmsten Krise ihrer Geschichte. Aber Aktien von Autobauern und auch Papiere der Lufthansa waren an diesem Handelstag sehr gefragt. Daimler-Aktien stiegen um sagenhafte 27%, Lufthansa-Aktien erholten sich um 14%. Eine Gegenbewegung, aber wohl noch keine Trendwende.
Die humanitäre Lage in den griechischen Flüchtlingscamps ist dramatisch, besonders für unbegleitete Kinder. Die Bundesregierung hat sich deshalb bereit erklärt, besonders schutzbedürftige Minderjährige von dort aufzunehmen. Doch durch die Corona-Krise wird die Umsetzung immer schwieriger. Isabel Reifenrath berichtet.
Laut der UN sind zurzeit rund 1.750 Kinder auf den griechischen Inseln, die alleine geflüchtet sind oder die ihre Angehörigen bei der Flucht verloren haben. Ihnen will die Bundesregierung helfen, das sagte auch Bundeskanzlerin Merkel am Sonntag noch einmal.
Im Raum steht ja natürlich die Rückholaktion, die ist ja auch von der Kommission betrieben worden von mehreren Ländern über unbegleitete oder schwerkranke Jugendliche, die läuft ja.
Die Bundesregierung ist bereit, besonders schutzbedürftige Kinder aufzunehmen. Die Bedingung ist aber, dass es eine europäische Lösung gibt. Die EU-Kommission hat sich Mitte März bereit erklärt, die Aufnahme zu koordinieren. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, Deutschland habe alle EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, sich an der Aufnahme zu beteiligen. Die EU-Kommission geht von 8 Staaten aus, die dazu bereit sind. Neben Deutschland und Frankreich, Kroatien, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg und Portugal. Bundesaußenminister Maas spricht schon von 11 Staaten. Das konnte die EU-Kommission aber noch nicht bestätigen.
Wir befinden uns mit den 10, 11 Staaten, die bereit sind, auch Kinder aus Lesbos aufzunehmen, weiter im Gespräch, wie wir dies auch in der jetzigen schwierigen Situation noch realisieren können.
Ein Sprecher der UNHCR erklärte, in den Flüchtlingscamps auf Lesbos herrschten die schlimmsten Bedingungen. Es sei nicht möglich, Abstand zueinander einzuhalten. Es sei auch nicht möglich, kranke Menschen zu behandeln. Das Coronavirus werde sich ungebremst ausbreiten, wenn es erst ein Lager erreicht. Auch Ärzte ohne Grenzen warnen davor. Im Camp Moria auf Lesbos befinden sich demnach 25.000 Menschen in einem Lager, das für 6.000 ausgelegt ist. Viele Kinder seien bereits krank und hätten dem Coronavirus nichts entgegenzusetzen. Der Bundestagsabgeordnete der Linken, Michel Brandt, warnt vor einer kommenden Katastrophe.
Die Bundesregierung darf sich da nicht weiter hinter der EU verstecken. Es muss jetzt sofort gehandelt werden, sonst mündet das in den Camps in einer absoluten Katastrophe, sobald das Coronavirus sich dort ausbreitet.
Linke und Grüne fordern, dass die Kinder sofort aus den Flüchtlingslagern rausgeholt werden. Brandt meint, es sei kein Problem, sie in Deutschland in Quarantäne zu nehmen. Und zur Not gäbe es ja auch noch viele leerstehende Hotels zurzeit. Er hält es für unnötig, jetzt noch Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen. Dafür müssen Beamte in die Lager geschickt werden. Das gestaltet sich zurzeit aber schwierig, weil kaum noch Flüge auf die griechischen Inseln gehen. Luise Amtsberg von den Grünen lobt, dass die Bundesregierung sich so für die Flüchtlinge in Griechenland einsetzt. Auch wenn die Grünen sich wünschten, dass deutlich mehr Kinder aufgenommen würden, mindestens 5.000.
Idealerweise müssten die Flüchtlingslager auf den Inseln ganz evakuiert werden. Das ist aber nicht ohne weiteres umzusetzen, weshalb es richtig bleibt, wie von uns gefordert, mit den besonders Schutzbedürftigen anzufangen.
Die EU plant, 1.600 Kinder aufzunehmen, voraussichtlich in den nächsten Wochen. Ein genauer Termin steht aber nicht fest.
Informationen von Isabel Reifenrath. Und die EU will auch Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufnehmen. Darauf einigten sich die Europaminister heute in einer Videoschalte. Noch im Oktober waren die Bedenken für diesen Schritt zu groß gewesen. Bettina Klein berichtet.
Die Entscheidung kommt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr völlig überraschend, aber sie ist dennoch ein Zeichen der Funktionsfähigkeit der EU mitten in der Corona-Krise. Noch vor einem halben Jahr, im Oktober, war der grundsätzliche Beschluss für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien am Widerstand Frankreichs gescheitert. Bei Albanien hatten auch die Niederlande und Dänemark sich verweigert. Es war insbesondere der französische Präsident, der zunächst eine Reform des Beitrittsprozesses gefordert hatte. Einige praktische Veränderungen hat die Kommission inzwischen auf den Weg gebracht. Viele vermuteten ohnehin innenpolitische Motive Macrons, der einen so wichtigen historischen Schritt in Richtung auf eine EU-Erweiterung nicht vor den Kommunalwahlen in Frankreich im März habe gehen wollen. Zwei Bedingungen für die Zustimmung waren nun also erfüllt.
Der westliche Balkan ist nicht irgendeine ferne Region, sondern ist der Innenhof der Europäischen Union. Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass diese Region dauerhaft zu Stabilität, Frieden, regionaler Versöhnung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit findet.
So Staatsminister Michael Roth. Die zuständigen Europaminister hatten heute nur diesen einen Punkt auf der Tagesordnung einer weiteren Videokonferenz zwischen den Hauptstädten. Das Ganze muss nun noch im schriftlichen Verfahren formal beschlossen und am Donnerstag von den Staats- und Regierungschefs gebilligt werden. Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister in einer ersten Reaktion.
Inmitten einer schwierigen Lage hat die Europäische Union ihre Einigkeit gezeigt und echte Solidarität mit unseren Partnern bewiesen. Es gilt nun, die Arbeit mit Albanien und mit Nordmazedonien auf der Grundlage der erneuerten Erweiterungsmethodik zu beginnen.
Vor beiden Staaten liegt noch ein langer Weg, bevor sie eines Tages tatsächlich EU-Mitglied werden können. Insbesondere für Albanien sind mit der heutigen Entscheidung noch Bedingungen verknüpft, die erfüllt werden müssen, bevor eine Regierungskonferenz zusammentritt und die ersten Kapitel der Gespräche tatsächlich eröffnet. Unter anderem muss das Land die Reform des Wahlrechts abschließen und verstärkt gegen Korruption und organisierte Kriminalität vorgehen.
Der Bericht von Bettina Kleine. Gute Nachrichten hatte heute der Bundesinnenminister. Die Zahl der von der Polizei registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
Es sind insgesamt erfreuliche Zahlen, die der Bundesinnenminister zu verkünden hat. Corona-bedingt in diesem Jahr nur per Pressemitteilung. Zum dritten Mal in Folge ist die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten zurückgegangen, um 2,3%. Und das, obwohl die Bevölkerung im gleichen Zeitraum gewachsen ist, wie das Ministerium betont. Genau 5.436.401 Straftaten hat die Polizei in Bund und Ländern 2019 festgestellt. So wenig wie seit 1992 nicht mehr. Im Schnitt liegt dabei der Rückgang der Taten bei der Gewaltkriminalität, wobei die Zahl nichtdeutscher Verdächtiger überproportional zurückgegangen ist und darunter mit einem Minus von fast 12% ganz besonders die Zahl Tatverdächtiger sogenannter Zuwanderer. Das ist der Begriff, den das Bundeskriminalamt für Flüchtlinge und Asylbewerber im weitesten Sinn verwendet. Mord und Totschlag wurde noch deutlich seltener begangen. Gute Nachrichten gibt es auch bei den verschiedenen Diebstahlsdelikten, die quer durch alle Bereiche zurückgingen, vom Auto über den Fahrraddiebstahl bis hin zu Wohnungseinbruch und Taschendiebstahl. -10% weist die Statistik in diesen letzten beiden Bereichen aus. Auch aus Autos wurde entsprechend weniger gestohlen. Die Polizei arbeite gut und effektiv, lobte Bundesinnenminister Horst Seehofer. Wie schon in den vergangenen Jahren verwies er auf Aufklärung und Fördergelder zum Schutz von Wohnungen. Aus anderen Deliktsbereichen dagegen sind die Nachrichten schlechter. Mindestens auf den ersten Blick gilt das vor allem für die Verbreitung pornografischer Schriften, die 2019 um mehr als die Hälfte öfter erfasst wurde als 2018. Noch öfter, nämlich um 65%, ging die Polizei der Verbreitung kinderpornografischer Schriften nach. Das Innenministerium erklärt das allerdings zumindest auch damit, dass die Sicherheitsbehörden genauer hinschauen. Mehr Straftaten hätten dadurch vom Dunkelfeld ins Hellfeld gerückt werden können. Mit 11% deutlich öfter als im Vorjahr meldete die Polizei auch sexuellen Missbrauch an Kindern an die Staatsanwaltschaft. Insgesamt spricht das Bundeskriminalamt von einer bedenklichen Entwicklung. Kinder und Jugendliche müssten besser geschützt und über Gefahren aufgeklärt werden, betont Innenminister Seehofer, und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht verweist auf die jüngsten Gesetzesverschärfungen und erweiterten Kompetenzen für die Ermittler. Annähernd gleich geblieben ist im vergangenen Jahr die Aufklärungsquote mit 56%.
Informationen von Gudula Geuter. Es ist eine weltweite Trauer um eine Comic-Legende. Der Miterfinder und Zeichner der weltberühmten Asterix-Serie, Albert Uderzo, ist heute im Alter von 92 Jahren gestorben. Sabine Wachs mit einem Nachruf.
Ja, im Jahre 50 vor Christus war das ganze Gallien von den Römern besetzt. Das Ganze? Oh nein, es gab da noch ein kleines Dorf.
Und es gibt kaum einen, der die Bewohner dieses kleinen Fleckchens nicht kennt. Den knollennasigen Gallier Asterix, seinen beleibten Freund Obelix und die restliche renitente Bande, die Julius Caesar und seine Legionäre regelmäßig in tiefe Verzweiflung stürzen. Dass es diese wunderbaren Gestalten gibt, verdankt der Comicleser ihm, Albert Uderzo. Geboren als Kind italienischer Einwanderer 1927 in der Nähe der Stadt Reims, zeichnete er schon als junger Mann gerne und vor allem gut. Trotzdem einen Beruf aus dem Talent machen, Uderzo zögerte, und dann hat ihn doch einer überzeugt. Disney hat mich schon wahnsinnig stark beeinflusst. Ich kannte ihn zwar nicht persönlich, er mich übrigens auch nicht, aber ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nie Zeichner geworden. Eigentlich wollte ich Mechaniker werden. Welch herrliche Figuren und witzige Gestalten wären dann den Comicfreunden dieser Welt verloren gegangen. Allen voran Asterix und seine Mischpoke. Die hat Albert Uderzo zusammen mit seinem Kollegen und Texter René Goscinny ins Leben gerufen. Zwei Einwandererkinder, Goscinnys Eltern stammten aus Polen, erfanden also den gallischen Urfranzosen Asterix.
Dem besten Krieger des Dorfes.
Was Uderzos eigene Leistung an dieser genialen Zusammenarbeit mit Goscinny angeht, ergibt sich bescheiden. René war ein heller Kopf. Den Erfolg, den wir hatten, das ist vor allem sein Verdienst. Ich musste ihm einfach nur folgen und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin froh, dass wir zusammengearbeitet haben. Es war Hochachtung, die Uderzo vor der Arbeit seines Partners hatte. Beide verband zudem eine tiefe Freundschaft. Als Goscinny im November 1977 plötzlich stirbt, beschloss Uderzo, mit dem Zeichnen aufzuhören. Nach seinem Tod war alles vorbei. Ohne ihn wollte ich nicht mehr weitermachen. Ich fühlte mich verloren. 2 Jahre lang war ich in diesem Nebel gefangen. Letztendlich waren es dann die vielen Leser, die den Zeichner und Asterix-Vater wieder zurück in die Realität geholt haben. Sie schrieben ihm Briefe. Uderzo machte weiter allein. 34 Asterix-Bände hat Uderzo in seinem Leben gezeichnet.
Salute! Guten Tag!
Alle wurden in mehr als 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. Mit 84 schließlich entschied sich der Zeichner, sich zurückzuziehen, übergab die Feder an Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferry. Die Figuren, sagte Uderzo, gehören nicht ihm, sie gehören dem Leser. Und auch wenn Uderzo nun gegangen ist, sein großer Wunsch wird mit Sicherheit in Erfüllung gehen. Ich wünsche mir, dass Asterix noch Generationen überdauert.
Sabine Wachs aus Paris über Albert Uderzo. Und jetzt hat mein Kollege Dietmar Reiche die Presseschau von morgen.
Wegen der Corona-Pandemie werden die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. Dazu schreibt die Mitteldeutsche Zeitung, als Gewinner dürfen sich nun die Sportler fühlen, die mit ihrer breiten Forderung nach einer Verlegung viel früher die Zeichen der Zeit erkannt und eine Entscheidung erzwungen hatten. Durch das unwürdige Hinauszögern des Unvermeidlichen stehen das Internationale Olympische Komitee und allen voran Präsident Bach als große Verlierer da. Nach Ansicht der Badischen Zeitung aus Freiburg hat Thomas Bach einen erstaunlichen Fehler gemacht. Erst als Japans Premierminister selbst für eine Verschiebung votierte, gedrängt von 2/3 seiner Bevölkerung, beendete auch Bach sein unwürdiges Spiel auf Zeit. IOC-Präsident Thomas Bach hätte als echte Führungspersönlichkeit früher die Reißleine ziehen müssen, findet auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Die Hängepartie ist beendet und der Sport hat gesiegt. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie will sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban durch ein beispielloses Gesetz umfassende Vollmachten geben lassen. Die Frankfurter Rundschau spricht von diktatorischen Machtmitteln. Orban nutzt die Zweidrittelmehrheit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei, um in Ungarn die Gewaltenteilung abzuschaffen. Das Parlament wird, wenn kein Wunder passiert, nächste Woche in eine Zwangspause geschickt. Alle Macht geht dann von der Regierung, also von Orban aus. All das ist unerträglich. Daran ändert auch der Hinweis nichts, dass Orban das Notstandsregime angeblich zum Jahresende auslaufen lassen will. Die Volksstimme aus Magdeburg fordert Konsequenzen. Die Europäische Union wird nach dieser Krise einer Generalrevision bedürfen. Dazu muss endlich die Klärung gehören, ob diktatorische Regime der Marke Orban in dieser Gemeinschaft noch etwas zu suchen haben. Der Bundestag in Berlin soll morgen Milliardenhilfen billigen, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Die Badische Zeitung aus Freiburg fordert mehr Selbstbewusstsein von den Abgeordneten. Denn die Exekutive hat stets den Hang, Befugnisse im Zuge einer Selbstermächtigung auszuweiten. Hier darf das Parlament sich nicht freiwillig verzwergen und darf der Regierung keine Blankoschecks ausstellen. Der Berliner Tagesspiegel stellt klar, die gewaltigen Summen dienen dazu, unser Land ein paar Wochen am Leben zu halten und uns damit Zeit zu kaufen, die wir zuvor vertrödelt haben. Kliniken vorbereiten, Testkits besorgen, Schutzausrüstung bereitstellen und vor allem die Ausbreitung des Virus verlangsamen.
Dankeschön, Dietmar Reiche. Und damit geht die Sendung Das war der Tag zu Ende. Ich bin Christiane Kess und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Danke für Ihr Interesse.